Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es um eine ganz besondere Frau. Sie wird ausdrücklich im Stammbaum Jesu erwähnt, nämlich die Mutter Salomos. Dort wird sie die Frau des Uriah genannt. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass es sich dabei um Bathseba handelt. Und wer sich ein wenig in der Bibel auskennt, weiß auch, dass sich mit dieser Geschichte von Bathseba auch viel Zerbruch und viele Scherben eben verbinden. Und darum wird es heute auch ganz wesentlich gehen, um diese Scherben. Nicht nur im Leben der biblischen Gestalten, sondern auch in unserem eigenen Leben. Deshalb haben wir auch so viele heute davon hier vorne, wie ihr seht. Ja, Scherben, die kehrt man doch eigentlich lieber zur Seite und wirft sie irgendwo auf den Abfall oder unter den Teppich. Ja, wir werfen zerbrochene Gegenstände oft weg und ein reparierter Gegenstand ist auf jeden Fall eigentlich fast nichts mehr wert, besonders wenn es um Geschirr geht. Es ist uns peinlich, wenn ein Gast eine Bruchstelle im Geschirr entdeckt und wenn wir so ein Geschirrstück haben, dann nehmen wir es lieber selber und geben dem anderen das Heile. Und in der Vorbereitung auf die Predigt bin ich auf eine Kunst gestoßen, die mich sehr fasziniert, gerade in diesem Zusammenhang. In Japan gibt es die Kunst des Kintsugi. Ich weiß, einige haben hier einen Zugang zur japanischen Kultur, die wissen jetzt, was damit gemeint ist. Für mich war das neu. Und für diese Kunst ist es ein Anliegen, zerbrochene Gefäße wiederherzustellen. Und ihnen durch die Art der Wiederherstellung sogar noch einen größeren Wert zu geben, als sie ihn vorher hatten. Und wie ihr seht, hier ein Beispiel. Die Bruchstellen werden mit Gold oder auch mit Platin oder mit anderen Stoffen veredelt oder wieder verbunden, was am Ende sogar zu einer Wertsteigerung dieses Gegenstandes führt und man ihn als Kostbarkeit sogar besonders in den Vordergrund stellen kann. Eine ganz andere Denke und Philosophie, die mich aber sehr beeindruckt hat. Es muss nun nicht mehr verborgen werden, sondern die Sache bekommt einen Ehrenplatz. Und ich glaube, das ist schon ein Schlüssel dazu, warum Bathseba in den Stammbaum Jesu hineingehört, wie auch einige andere Frauen, von denen wir auch schon gehört haben heute, auch in der Einleitung von Gisela. Denn Jesus ist gekommen, um das Zerbrochene zu heilen. Ja, der Stammbaum Jesu, ich will ihn nicht in Gänze zitieren, aber in Auszügen den Anfang und dann den Abschnitt, wo Bathseba vorkommt. Und da heißt es, der Stammbaum Jesu in Matthäus 1, der Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter. Und dann ab Vers 6, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam und so weiter. Tja, wie leicht wäre es für Matthäus gewesen, einfach zu schreiben, Isai zeugte David, David zeugte Salomon, Salomon zeugte Rehabeam und so weiter. Die nächste Folie, genau. Lauter scheinbar ehrenwerte Männer. Keiner hätte etwas gemerkt, keiner stellt unangenehme Fragen. Es werden ja die sowieso da in diesen Zeiten nur die Männer genannt. Doch Matthäus erwähnt ausdrücklich einige Frauen im Stammbaum Jesu, die andere vielleicht lieber verschwiegen hätten. Und neben Bathseba, nur kurz erwähnt, Tamar, von der letzte Woche die Rede war, die sich als Prostituierte verkleiden musste, um zu ihrem Recht zu kommen. Rahab, eine Prostituierte, die zum Glauben an den Gott Israels kam. Und Ruth, eine Moabiterin, also keine Jüdin, die mit der Mutter ihres verstorbenen jüdischen Mannes dann in das ihr fremde Israel zog, um dort dieses Volk und diesen Glauben zu ihrem eigenen zu machen. Und schließlich Bathseba, die hier nur die Frau des Uriah genannt wird, der übrigens ein Hethiter war. Also kein Jude. Und wir ahnen, über dieser Geschichte liegt ein großer Schatten. Und wir kommen noch darauf zurück. Alle diese Frauen gehören in den Stammbaum Jesu und ihre Geschichten verbinden sich zum Teil mit vielen Scherben und großen Zerbruch. Ganz besonders die Geschichte von Bathseba. Zudem belegen sie, dass Gott schon immer allen Völkern seine Liebe zeigen wollte, denn alles sind keine Jüdinnen, beziehungsweise zu Bathseba gehört ja eben Uriah, der ein Hethiter war. Ja, in Jesus nimmt Gott unsere Zerbrochenheit und unsere Geschichte in seine Hand und alles, was verwundet ist, und in ihm bringt er etwas ganz Wunderbares und Neues hervor durch Vergebung und Versöhnung. Das ist der Ausblick. Doch nun lasst uns noch tiefer in die Geschichte Bathsebas hineingehen und wir merken jetzt schnell, dass es jetzt nicht um Schokoladenseiten des Menschseins geht, sondern wirklich um Abgründe und um echte und tiefe Zerbrochenheit. Es geht um tiefe Verletzungen, um Scham und auch um zerstörerische Schuld. Und das im Advent. Aber genau das gehört hierher. Weil dafür ist Jesus gekommen. Und wir steigen ein in die biblische Geschichte. 2. Samuel, Kapitel 11, die Verse 1 bis 5. Dann mache ich eine kleine Zusammenfassung des Inhalts und dann noch den Schluss dieses Kapitels. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter Joabs Führung zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. Das war so die letzte Bastion. David selbst blieb in Jerusalem. Eines frühen Abends stand David auf, man beachte die Uhrzeit. Nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte und ging auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren, da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba, sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschreibt. Nach einiger Zeit merkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Jetzt kommt die Zusammenfassung der Ereignisse, die folgen. David hat sofort eine Idee, wie er die Sache vertuschen kann. Er lässt Uriah von der Front nach Hause kommen und hofft, dass er mit seiner Frau schlafen wird und sich dann eines Tages über die Geburt des Kindes freut, weil er denkt, es sei sein eigenes. Doch Uriah ist ein Mann von Ehre und weigert sich standhaft, es sich gut gehen zu lassen, während seine Männer im Dreck liegen und kämpfen müssen. David versucht noch, ihn betrunken zu machen, aber Uriah bleibt standhaft. David zeigt nun keinerlei Skrupel und ordnet an, dass Uriah im Kampf an die vorderste Front gestellt wird und dann dort allein gelassen wird. Und der Plan gelingt und so ganz nebenbei sterben neben Uriah auch noch einige andere Männer auf ganz heimtückische Weise. Darüber wird irgendwie übrigens selten gesprochen. Es ist bemerkenswert, welch große Macht David hat, sodass alle seine Anweisungen ohne Zögern umgesetzt werden. Und es ist zutiefst erschreckend, dass David keinerlei Gefühlsregung zeigt und nicht einmal ansatzweise so etwas wie ein Schuldbewusstsein hat. Soweit die Zusammenfassung, jetzt die letzten Verse. Im Gegenteil, für ihn ist nun der Weg frei, so heißt es abschließend. Als Bathseba hörte, dass Uriah gefallen war, hielt sie die Totenklage für ihren Mann. Gleich danach, nach der Trauerzeit, ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. Und dann kommt aber noch der kurze und entscheidende Satz: Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Ja, Zerbruch in unserem Leben kann ganz unterschiedliche Folgen haben. Eigentlich grob gesagt zwei Seiten. Man kann Täter sein oder auch Opfer. Man kann unter den Folgen des Versagens andere zutiefst leiden und runtergezogen werden. Man kann aber auch selber der Verursacher sein, der Unheil in das Leben anderer Menschen und das eigene Leben bringt. Beide Dimensionen finden wir in dieser Geschichte. Die Rollen sind nach meiner Meinung doch relativ klar verteilt. David ist hier ganz klar der, der das Unheil verursacht, der Täter. Und er bringt, richtet unglaublich viel Unheil an und zerbricht so unglaublich viel im Leben anderer und auch im eigenen Leben. Bathseba wurde in diesen Strudel hineingerissen und musste aufgrund der Schuld anderer persönlich so viel verlieren und so viel Zerbruch erleben. Nicht immer sind die Rollen so sauber verteilt im Leben. Manch einer von uns wird vielleicht sagen, naja, ich habe beide Seiten in meinem Leben. Und so ist es, glaube ich, auch, sieht die Bibel uns Menschen, dass wir manchmal Opfer sind, manchmal Täter, manches gleichzeitig nacheinander. Ich möchte jetzt beide Seiten schildern und kann mir vorstellen, dass das bei jedem auch unterschiedliche Andock-Situationen sind, wo er sagt, ja, hier fühle ich mich mehr gerade heute angesprochen oder mehr auf der anderen Seite. Ich glaube, Gott weiß immer, was er gerade anrührt bei uns, was dran ist. Ich möchte mit Bathseba noch einmal beginnen. Wer ist diese Bathseba? Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von dieser Frau bekommen habt. Ihr Vater heißt, es ist Eliam, auch Amiel genannt. Er ist berühmt als einer der 30 Helden Davids, können wir in der Bibel lesen. Und auch ihr Mann, der Hethiter Uriah, zählt zur militärischen Elite und ist Offizier im Heer Davids. Sie stammt also aus einem geachteten und wohlhabenden Hause. Sie ist eine verheiratete Jüdin, die sich offenbar an die Reinheitsgebote hält. So wird geschildert, dass sie sich am Ende ihrer Periode des vorgeschriebenen Reinigungsrituals unterzieht. Und nun lesen wir auch davon, dass sie hier ein Bad nimmt. Ich weiß nicht, was ihr da so euch drunter vorstellt. Wer nun meint, dass sie sich völlig entblößte theatralisch ins Bad stieg, wie es oft in der Kunst dargestellt wird, muss sich fragen, woher er eigentlich diese Vorstellung hat. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie immer noch ein Gewand trug, wobei natürlich ihre besondere Schönheit sicherlich sichtbar wurde. Und was geschieht nun mit Bathseba? Bei diesem Bad wird sie heimlich von König David beobachtet. Sie ist offenbar noch nie bei Hofe gewesen. Er erblickt sie zum ersten Mal und ist von ihrem Gesicht, sicher auch von ihrem ganzen Erscheinungsbild, total fasziniert. Aber sie weiß das ja gar nicht. Plötzlich klopfen Boten des Königs an die Tür, fordern Bathseba auf, komm mit. Und natürlich kommt sie mit und steht plötzlich vor dem König der Könige, dem König Israels, dem Gesalbten des Herrn, der höchsten Autorität Israels, eine junge, verheiratete Frau, diesem übermächtigen Giganten gegenüber. Und sie ist völlig seiner Willkür ausgeliefert. Und es wird auch so geschildert. Es ist spannend, in die Texte hineinzugehen. Und wer meint, die Bibel sei nicht spannend und interessant und nicht lebensbezogen, der hat sich sehr geirrt, der hat sie noch nie gelesen. Das heißt, David hat sie gesehen, er hat ausgesandt seine Boten, er ließ sie holen, er hat sie sich genommen, er lag bei ihr, hat mit ihr geschlafen. Die Machtverhältnisse sind eindeutig. Und dann heißt es nur, wo sie aktiv wird, sie verließ dann wieder das Haus. Da wurde sie aktiv. Sie ist hier Opfer. Dafür spricht auch, dass nur David der Ehebruch vorgeworfen wird im Kontext. Die Konsequenzen sind gravierend. Sie wird schwanger von David, verliert ihren charaktervollen Ehemann, von dem wir ja gehört haben. Sie verliert dann auch noch das Kind und wird Davids achte Frau. Also man unterstellt, sie hatte irgendwelche Absichten, da eine besondere Stellung zu haben, wenn man weiß, man wird die achte Frau, ob man dann damit jetzt erwarten kann, dass das jetzt man so groß rauskommt. Man liest ja alles Mögliche jetzt, auch in der Literatur, so als Auslegung. Also, wer sich nun das Leben bei Hofe als besonders schön vorstellt, ist wahrscheinlich auf dem Holzweg. Intrigen sind an der Tagesordnung und wer weiß schon, was der nächste Tag bringen mag. Jede Frau, die David Söhne geboren hat, hofft, dass ihr Sohn der Nachfolger wird. Aber David lässt sich Zeit und wird darüber immer älter. Wahrscheinlich machen es ihm seine Sprösslinge auch nicht leicht, ähnlich wie bei der Queen. Ich weiß nicht, die will es ja auch noch nicht so übergeben, weil sie nicht weiß, wem sie das geben soll. Ne? In 1. Könige 1 wird geschildert, dass David inzwischen alt, hochbetagt und hinfällig ist. Also ist sehr pikant, ihr müsst es mal lesen. Und er bekommt nicht mit, was alles läuft. Sein ältester Sohn Adonia ist kurz davor, die Macht zu ergreifen, hat also alles schon organisiert. Und da geht der Prophet Nathan zu Bathseba und sagt, sie soll für ihren Sohn Salomon bei David intervenieren. Weil jetzt ist die letzte Gelegenheit. Und so wirft sie sich vor David auf den Boden und wir sehen, wie devot sie immer noch ihm gegenüber ist. Wie die Machtverhältnisse immer noch sind, erinnert ihn an ein anscheinend früher gegebenes Versprechen und erreicht mit Nathans Hilfe das Ziel, Salomon wird König. Also wirklich auf den letzten Drücker. Und jetzt erst werden ihr Leben und ihre Stellung völlig anders. Als Königinmutter genießt sie eine hohe Stellung, aber vielleicht sagt doch unter vorgehaltener Hand der ein oder andere, naja, die Frau des Uriah. Sie hat äußerlich dann am Ende doch viel erreicht, aber auf welchem Scherbenhaufen erhebt sich das Gebäude ihres Lebens? Ja, es ist eher eine Geschichte, die man vielleicht dann doch nur hinter vorgehaltener Hand erzählt oder wenn man sagt, es gibt in Familien so ein paar Familiengeheimnisse, dann sagt man, da gibt es auch nochmal so eine Story. Die schreibt man aber nicht so gerne in die Chronik rein. Aber hier im Stammbaum Jesu bewusst wird das angetriggert. Noch kurz zu David. Ich wollte heute wirklich Bathseba die Ehre geben und vor allen Dingen auch über sie sprechen und aus ihrer Perspektive das schildern, weil es ja meistens aus der anderen Perspektive geschieht. Aber auch David, über ihn müssen wir auch doch noch ein paar Worte verlieren. Da können wir vielleicht die Krone den Text, den vielleicht noch ausblenden, wenn es geht. Aber er schadet auch nichts. Wir können ihn auch stehen lassen, wenn es nicht anders geht. Also, er ist der König Israels, er ist der Gesalbte des Herrn. Er steht in Verantwortung vor Gott und seinem Volk und doch vergisst er in einem Augenblick Gott und seine Gebote und wird dadurch zum Sklaven der Sünde. Ich habe mal von jemandem den Satz gehört, 5 Minuten ohne Jesus und ich bin zu allem fähig. Das hat mir wirklich zu denken gegeben und so ist es. Ich stelle mir das so vor, David ist auf dem Höhepunkt seiner Macht und er ist von vielen Kämpfen, Intrigen, realen, blutigen Kämpfen, emotional und auch vielleicht körperlich erschöpft und ausgebrannt. Und nach langem Schlaf geht er ziellos auf dem Dach umher, aber leer innerlich. Und er sieht diese Frau, die wahrscheinlich nur ihr Ritualbad dort vollzogen hat. Kann gar nicht so viel sehen, man muss ja nicht viel sehen, wenn die Fantasie anspringt. Seine Begierde erwacht. Und es gibt jetzt irgendwie keine Hemmung mehr in ihm. Und obwohl man sagt, sie sei verheiratet, das wird ihm ja gesagt, das ist die Frau des Uriah, sie ist verheiratet, schiebt er alle Bedenken beiseite, er lässt sie holen, er schläft mit ihr, er vertuscht, er tötet und er nimmt sich, was er will, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn das in der Geschichte ein Einzelfall wäre, könnte man sagen, okay, das war eine ganz besondere Ausnahmesituation, aber das passiert dauernd, auch heute. Sehr treffend, und jetzt kommen wir zu dem Text, fasst das eigentlich Jakobus zusammen in seinem wunderbaren Brief, Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Da schildert er, wie das mit der Sünde funktioniert. Vielmehr, sagt er, wird jeder von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, wenn die Begierde erwacht, die ihn lockt und fängt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, also immer größer, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Und das funktioniert immer wieder so, wenn am Anfang der erste Dominostein fällt, fallen die anderen oft auch nacheinander. Das gibt uns natürlich auch sehr zu denken, dass man, wann wir auch Einhalt gebieten müssen. David kommt erst zur Besinnung, als der Prophet Nathan vor ihm steht und sagt, du bist der Mann und du hast den Tod verdient. Ich kann das auch nur andeuten jetzt hier. Lest das mal, ist voll spannend. Coole Geschichte, also auch nicht so cool, es ist natürlich erschütternd, aber wirklich wichtig. Was David nun auszeichnet, und er wird ja doch auch sehr positiv gesehen, wobei auch seine Schattenseiten ja nicht verschwiegen werden, was ihn auszeichnet, ist, dass er keine Ausflüchte sucht. Jetzt nicht mehr. Dass er, wo er es anfängt zu begreifen, nicht sagt, oh ja, ich hatte, das ging nicht und das war so schwierig und die Frau ist schuld, warum badet sie auch da und so. Ne? Das sind ja dann so die Begründungen. Sondern er vollzieht eine tiefe Umkehr. Es steht ihm wirklich klar vor Augen. Psalm 51, ein Buß- und Umkehrpsalm bringt das voll auf den Punkt. Ich zitiere nur zwei Verse daraus, also den Vers 5 und Vers 19. Ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verklagt. Das ist die erste wichtige, klare Aussage. Er bekennt sie und erkennt sie und gibt sie ungeschminkt auch zu. Und dann war ja auch die Sitte, man bringt alle möglichen Opfer außerhalb von sich, sagt er, Geld und Tiere werden geschlachtet und so weiter. Und dann sagt er eben hier in Vers 19, das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Also innerlich dann wirklich auch zu zerbrechen. Nicht nur äußerlich viel Zerbruch anzurichten, sondern ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, also zerbrochenes, reumütiges Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. David legt seine Krone nieder und hält Gott sein zerbrochenes Herz hin. Das bewegt Gott, ihm zu vergeben. Also ich bin froh, dass ich nicht Gott bin. Aber ich weiß, ich bin auch froh, dass Gott auch über mich richtet und ich nicht selber oder andere. Gott liebt die Ehrlichkeit und Klarheit. Trotzdem zieht er David übrigens weiterhin zur Rechenschaft und lässt ihn noch durch manche Tiefen gehen. Wir sehen, er bekommt Vergebung, aber die Folgen seiner Sünde werden ihn bis zu seinem Lebensende hin verfolgen und auch plagen. Die nächste Folie. Wir sehen nicht nur die Mütter im Stammbaum Jesu bringen ihre Bruchstücke mit in den Stammbaum unseres Herrn ein. Vielleicht in noch viel größerem Ausmaß tun dies die Männer wie David, aber leider auch sein Sohn Salomon. Auch das wäre es wert, dann noch tiefer einzusteigen, wie sich manches Dinge da sogar noch potenzieren, obwohl er so viel Weisheit in seinem Leben hatte, aber auch doch so viel schief ging. Ja, und doch finden sie alle Erwähnung im Stammbaum Jesu als Ahnherren und Frauen unseres Herrn. Und das Bewegende ist, das hat mich wirklich bewegt, so als ich darüber nachgedacht, dass Gott Bathseba und Uriah uns auch den Uriah nennt. Eigentlich heißt es die Frau des Uriah. Wer denkt schon an Uriah? Ihre Nennung im Stammbaum Jesu empfinde ich wie eine Wiederherstellung ihrer Ehre und Würde. Ihre Ehe wird nicht einfach unter den Teppich gekehrt. Wir können sagen, ja, David hat ja geheiratet. Das wird eigentlich hier gar nicht so besonders ernst genommen. Diese zerbrochenen Menschen sind Ahnen des wahren Königs der Könige und des Gesalbten des Christus. Jesus Christus ist der König, der Gesalbte. Ja, es hat beide Seiten eben hier. Vielleicht kennst du Ähnliches, vielleicht nicht so drastisch. Vielleicht beide Seiten, vielleicht wird bei dir die eine Seite angetriggert jetzt oder die andere. Es sind die Scherben, es sind die Bruchstücke in unserem Leben. Aber dafür ist Jesus gekommen, um sie in seine Hand zu nehmen, mit ans Kreuz zu nehmen. Und viele Menschen haben vielleicht eben auch, wenn ihr euch mit Bathseba identifiziert jetzt an der Stelle, mit Uriah, mit den anderen, die eben Opfer waren. Viele erleben Mobbing, Ablehnung, vielleicht auf der Arbeitsstelle, vielleicht Freundeskreis, vielleicht in der Gemeinde. Kann nicht sein? Nee. Ja, auch Ehebruch oder Treuebruch in einer Freundschaft, wo man plötzlich völlig am Ende ist. Ungerechtigkeiten, die uns zustoßen in der Arbeitswelt, im geschäftlichen Kontakt. Große Verluste, die uns vielleicht zugefügt werden durch eine Art von Betrug oder Hintergehung in unserem Eigentum. Vielleicht, dass wir tatsächlich auch Menschen verlieren oder verloren haben. Lebenschancen, die wir nicht mehr haben, weil uns Unrecht angetan wurde. Es gibt so viele Dinge. Und was ich dir sagen möchte, und da verbindet sich oft auch noch Scham damit, bis hin zu Missbrauchserfahrungen, die Menschen machen und über die wir heute ja doch viel offener reden können als in früheren Zeiten. Und was ich dir sagen möchte, ist, Jesus hat diesen Zerbruch auf sich genommen. Es heißt ja in der Bibel, er hat unsere Gestalt angenommen. Es heißt, er wurde auch zum Opfer, hat dieses Opfersein wirklich auf sich genommen und diese Entblößung und mit ans Kreuz genommen, um dir wieder neue Würde zu geben. Und um dir Hoffnung zu geben und auch Heilung dann durch die Kraft seiner Auferstehung. Und ich bin so froh, dass ich auch immer wieder erleben durfte, dass Menschen Wiederherstellung und Heilung auch erfahren, auch in tiefer Zerbrochenheit. Und wenn der Vater sie in ihre Arme nimmt, wirklich es neu wird. Aber es gibt natürlich auch diese andere Seite, die Täterseite. So wie Jakobus das beschreibt, dass die Dominosteine eine nach dem anderen fallen. Und ich denke, viele von uns kennen auch diese Seite bei sich. Vielleicht nicht gleich so drastisch wie bei David, vielleicht auch genauso. Heute brauchen wir keinen Dachgarten, sondern nur ein internetfähiges Handy oder irgendwie sowas, ne, um da irgendwie zu gucken. Vielleicht sind wir auch nicht immer gerecht zu anderen Mitarbeitern, anderen Menschen, auch in der Familie. Hartherzigkeit, Unzuverlässigkeit, vielleicht auch Unehrlichkeit. Vielleicht sind wir von unserer Berufung abgekommen oder haben das, was ja der Kern der Sache ist, 5 Minuten ohne Jesus. Wie auch immer, Jesus ist gekommen, um auch diese Bruchstücke deines und meines Lebens in seine Hand zu nehmen und etwas Neues und Kostbares daraus zu formen. Und dazu ist nur Gott fähig. Wer wäre auf so eine Idee gekommen, Opfer und Täter auch gleichzeitig zu werden? Paulus sagt, Christus wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat sich so identifiziert am Kreuz mit unserem ganzen Zerbrochenheit, mit beiden Seiten. Und in Christus finden wir Erneuerung. Ich weiß nicht, ob ihr Gordon MacDonald kennt, von ihm gehört habt, großer Bibellehrer, der bei Willow auch öfter aufgetreten ist und vorbildlicher Mann. Ordne dein Leben, das war ein Buch, das ich als junger Christ gelesen habe und vor viele Jahre später auf dem Willow-Kongress in Stuttgart, ich glaube 2010 oder wann es war, hat er auch davon berichtet, dass er Ehebruch begangen hat. Eine Sache, die er eigentlich nie für möglich gehalten hätte. Die gute Nachricht ist, dass er durch diesen Zerbruch und durch dieses klares Bekenntnis und Aufarbeitung und Benennung und dass er das wirklich in Gottes Hand gelegt hat, Erneuerung empfangen hat, Wiederherstellung und ja auch heute ein geachteter und wertgeschätzter Bibellehrer ist, gerade auch mit dieser Bruchstelle in seinem Leben. Auch das ist möglich. Bedarf aber so dieser Ehrlichkeit und Klarheit, das wirklich alles in Gottes Hand zu legen. Ein Engel des Herrn sagte Josef im Traum, Maria wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Das ist das ganze Programm. Und im Matthäus-Evangelium finden sich noch viele andere wunderbare Aussagen über Jesus. Zum Beispiel diese eine, die möchte ich noch nennen, in Kapitel 12, Vers 20. Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das heißt, er bringt Heilung und Wiederherstellung. In Gott, in Jesus nimmt Gott unsere Zerbrochenheit und unsere Geschichte in seine Hand. All das, unsere Narben, unsere Schattenseiten, die wir hässlich finden, werden in seinen Händen und durch seine Erlösung wertvoller gemacht, als sie je gewesen sind. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ist das nicht Evangelium für diese Welt? Vergebung und Versöhnung ist der Schlüssel. Die Kraft des Kreuzes Christi durchdringt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und macht aus Zerbrochenheit Schönheit. Auch in deinem Leben, in meinem Leben, wenn wir zu Christus kommen. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Der Gott, der dich sieht, zeigt sich in Jesus Christus. Heute Morgen, diese Adventszeit. Ich möchte mit uns beten. Und danach möchte ich dann weiter übergeben an Gisela, die dann uns noch ein bisschen weiterführen wird, was wir vielleicht mit diesen Scherben machen können und mit den Scherben in unserem Leben. Wir wollen noch einmal auf den Herrn schauen. Und wenn du willst, kannst du dich mit dem Gebet jetzt eins machen. Herr Jesus Christus, danke für dein Licht der Gnade, dass du in diese Welt gekommen bist, eine dunkle Welt, Herr. Auch dunkle Realität unseres Lebens. Und danke, Herr, dass du ja auch unsere Zerbrochenheit siehst und dass du gerade deshalb gekommen bist, um sie zu heilen. Wir dürfen dir alles bringen, denn du hast alles auf dich genommen. Und du siehst, dass auch viele Menschen vielleicht auch heute da sind, die auch Opfer geworden sind. Ohne ihr Verschulden hineingerissen wurden in Verstrickungen, wo andere Verantwortung hatten, man vielleicht auch gar nicht sagen kann, wer Verantwortung ist, aber sie wurden geschädigt und beschämt und beraubt und es geht ihnen nicht gut. Herr, und ich danke dir dafür, dass du diese Zerbrochenheit heilen willst und dass du das auch in deine Hand nimmst. Aber du siehst auch, dass wir alle auch gefährdet sind, auf der anderen Seite zu stehen, auch zu Tätern zu werden, ja, wenn wir ohne dich leben, wo wir selber vielleicht Dinge zerbrochen haben in unseren Beziehungen, in unserer Integrität, am Arbeitsplatz, in der Schule, Uni, Familie, im Leben, Herr. Du siehst es, du siehst tief, Herr. Und danke, dass du nicht gekommen bist, um uns zu verurteilen, sondern um zu heilen und wiederherzustellen. Herr, wir beten dich an, Jesus. Du bist die Antwort. Nimm das jetzt alles, was auch wir dir jetzt hinhalten in unseren Herzen. Du siehst, dass unterschiedliche Scherben dir vielleicht jetzt hingehalten werden. Danke, dass du sie jetzt in deine Hand nimmst und dass du vergibst, dass du heilst, dass du wiederherstellst und auf einen Weg der Erneuerung führst. In Jesu Namen. Amen.